liebe Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Stein und Knorke. Ich bin der Herr Knorke und mit mir sitzt der Herr Stein.
Guten Tag, Herr Knorke. Abgenommen haben Sie, so wie es aussieht.
Weißt du, was du nächstes Mal wieder, das ist ja voll unangenehm.
Und der Bartwuchs ist auch wieder da. Oh.
Ja. Der war ja auch schon mal da.
Ja, das ist ja, wir überprivilegierten deutschen kleinen weißen Menschen haben es ja nicht so einfach, was den Bartwuchs betrifft. Um jetzt Missverständnisse auszuräumen, der junge Mann, der euch begrüßt hat, ist natürlich der Herr Stein. Ich bin der Herr Knorke. Nicht, dass wir hier ähnliche Verwirrungen haben wie in anderen größeren Podcasts, wo Leute nach 70 Folgen die Menschen immer noch nicht auseinanderhalten können.
Ich musste das Intro probieren. Ich wollte es.
Ja, ist ja schön.
Wie es so läuft. Und jetzt habe ich es gemacht und auch festgestellt, es ist nichts für mich.
Begrüßung, ja. Das ist halt Höflichkeit und so, das muss man können.
Ja. Aber du hast ja auch einfach die Stimme dafür, das muss man schon sagen. Also deine Stimme ist Podcast-Attraktivität pur.
Und Radiogesicht habe ich auch noch, wurde mir mal attestiert.
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist.
Wir lassen es einfach mal im Raum stehen.
Richtig. So.
Ja, lange ist her, ne? Das seit dem letzten Mal.
Zu lange, viel zu lange. Aber zum Glück haben wir, hast du zumindest gemeint, dass du mit einem Haufen wichtiger Themen kommen kannst. Ich habe gerade ein Feuerzeug gehört, ich tue es dir gleich.
Naja, ob die Themen so wichtig sind, also natürlich gibt es sehr wichtige Themen momentan. Keine Ahnung, ich habe mich in den letzten Wochen viel aufgeregt über diverse Dinge, angefangen bei Twitch-Streamern, die sich darüber beschweren, dass Musikrechteinhaber auch für ihre Rechte kämpfen und alles striken, wo alle Streams striken, in denen Musik läuft, die lizenzpflichtig ist.
Ach, darüber hast du dich aufgeregt.
Ich finde es halt lächerlich, wenn ich Musik benutze, die lizenzpflichtig ist und keine Lizenzgebühren dafür bezahle, dann brauche ich mich doch auch nicht beschweren, wenn ich dafür bestraft werde, oder?
Naja, also das Ding ist ja, dass diese Strikes, glaube ich, die komplette Revenue, also alles, was die einnehmen, dann einfordert. Also zumindest so ist es bei YouTube-Videos, das weiß ich. Deswegen tun ganz viele YouTuber inzwischen überhaupt keine Musik mehr in ihren Videos benutzen, weil ansonsten Sony kommt und sagt, zack, buff, alles, was du mit dem Video an Werbeeinnahmen eingenommen hast, gehört jetzt uns. Das finde ich insofern, also ich kann es verstehen, dass man sagt, die Künstler sollen einen Teil natürlich davon bekommen, wenn deren Musik verwendet wird, aber die kompletten Einnahmen, die dann Sony sich holt, wo du, was weiß ich, wie viel Prozent dann auch wirklich an den Künstler kommt, das kann ich schon verstehen, dass das die Leute ärgert. Also, und außerdem als Zuschauer, das ist auch ein bisschen auch schade, weil als Zuschauer ist es ja einfach gemütlicher, wenn du irgendwie, wenn die Leute labern oder zocken, nette Hintergrundmusik hast, beispielsweise, anstatt dass du gar keine hast. Aber
ja, dann hole ich mir irgend so eine Scheiße. Also ich bin der Meinung, auf Twitch ist es ja nochmal ein bisschen anders als auf YouTube. Auf Twitch ist ja alles live und live wird nicht viel sanktioniert. Erst wenn das Ganze dann quasi on demand läuft, also die Aufzeichnungen und Clips, die erstellt werden, darüber kannst du die Leute halt quasi erwischen und sanktionieren. Viele meinen halt, solange sie das live machen, wo kein Kläger da, kein Richter, also kann ich doch im Endeffekt machen, was ich möchte. Und das finde ich persönlich grenzwertig. Ist so eine Scheißlizenz, du musst dir keine GEMA-Lizenz holen, dass du dir alles, dass du alles an Musik spielen kannst, was du möchtest. Du kannst dir auch kleinere Lizenzen holen von gewissen Labels oder Anbietern, die kosten dich, keine Ahnung, glaube 20 bis 50 Euro im Jahr. Dann kannst du natürlich nicht jede Art von Musik spielen, aber auch immer noch viel Musik spielen. Und wenn es mir nur um Hintergrundmusik geht, sollte es doch eigentlich egal sein, was da läuft, oder? Also
ich weiß nicht, ob bist du sicher, dass es dieselbe
sehr viel lizenzfreie Musik.
Ja, da könnte man dann was suchen, aber die Leute, die einen Stream anschauen, wollen jetzt wahrscheinlich nicht die lizenzfreie Musik hören, sondern schon noch die Musik, die sie gerne mögen, aber welche Frage ich mir stelle ist, ist es tatsächlich so, dass auf den amerikanischen Markt dieselben GEMA-Voraussetzungen zum Beispiel sind wie hier? Aber ich will jetzt auch gar nicht in irgendeinen Fachbereich reinschweifen.
Ich kenne mich da auch nicht wirklich aus. Ich finde es nur einfach irgendwie ein bisschen komisch, dass ich mich dann darüber aufregen muss, dass ich jetzt alles löschen muss, weil es könnte ja sein, dass ich verwarnt werde. Und mein Gott, du hast Scheiße gebaut, steh dazu und ist jetzt nicht so schlimm, wenn du alles löschen musst, ne?
Wo hast du unser schönes Intro her? Hast du das selber gespielt?
Unser schönes Intro ist lizenzfrei von unserem Anbieter, über den wir unseren Podcast hochladen.
Yay! Okay, schreiten wir zu pressenderen Themen, oder?
Wo wollen wir denn gehen? Wollen wir zu den veganen Verschwörungsköchen gehen?
Vegane Verschwörungsköche?
Okay, ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der sich sehr intensiv mit diesem Thema befasst hat in den letzten Wochen. Es gibt da einen, sag dir Attila Hildmann etwas.
Soll ich ihn schnell googeln? Macht es Sinn, wenn ich da kurz etwas über ihn weiß? Unsere Zuhörer wissen es ja wahrscheinlich auch nicht. Also hau mal her, wer ist das?
Also man könnte ihn kennen, er ist ein recht erfolgreicher veganer Kochbuchautor gewesen in den letzten Jahren, hat immer mal wieder für Aufsehen gesorgt, wie Aktionen, dass er vor einer Metzgerei ein Kalb schlachten wollte mit eingeladenen Medien, um zu zeigen, wie grausam es ist, ein Tier zu schlachten.
Oh, da habe ich mich die letzten Tage, der Name, der ist die letzten Tage auch gefallen, als ich unterwegs war. Doch, erzähl mal weiter, ja.
Unter anderem hat er sich durch diese Kochbücher einen wunderschönen Porsche GT3 mit Ledersitzen geleistet. Ist jetzt nicht verwerflich, aber wenn ich Veganer bin, sollte ich auch auf Ledersitze verzichten. Also wenn ich militanter Veganer bin, sagen wir es mal so.
Ja, eigentlich schon.
Ist meine Meinung, kann man auslegen, wie man möchte. Auf jeden Fall ist dieser Herr etwas in die Corona-Verschwörungsbubble abgerutscht und hat jetzt, sagen wir mal, innerhalb der letzten 6 Wochen, mittlerweile sind es 2 Monate, einen krassen Aufstieg von, oh nee, Corona macht unsere Wirtschaft kaputt und ich will keine Maske tragen, hinzu, das ist eine riesige Verschwörung der Zionisten, die uns alle versklaven wollen und Menschen ausrotten wollen, den nächsten Genozid vorbereiten, etc. hingelegt. Und das ist jetzt sehr, sehr extrem geworden. Er macht jede Woche Kundgebungen in Berlin, die, mittelstark besucht sind. Ich glaube, auf der letzten waren es vielleicht, wenn man den Bildern glauben darf, maximal 150 Leute. Hat sich auch heute Morgen darüber beschwert, dass so wenig Leute sind und ganz, ganz beleidigt gesagt, er möchte das nicht mehr machen, wenn da keiner kommt. Er hat eine Telegram-Gruppe, den Demokraten-Chat kann sich jeder öffentlich anschauen, was da so los ist. Und da sind schon sehr krasse rechtsextremistische Tendenzen zu erkennen in diesem Chat.
Wie finde ich den denn?
Hast du Telegram?
Ja, habe ich.
Mach Telegram auf, swipe einmal nach oben in die Suchleiste.
Ja.
Und gib Demokraten-Chat ein.
Demokraten. Oh, ja, ganz um 10.000 Mitglieder.
Und da ist halt alles versammelt von Hardcore-Nazis hin zu eben sämtlichen Verschwörungsgläubigen. Ich nenne sie übrigens mittlerweile nur noch Verschwörungsgläubige, nicht mehr Theorien. Oder Theoretiker. Und natürlich sind da auch jede Menge Leute drin, die das Ganze nutzen, um zu trollen. Also das eine der schönsten Szenen war, als vor ein paar Wochen jemand als Troll reingeschrieben hat, dass Benjamin Blümchen Jude ist. Heidewitzka. Da war was los.
Ja, hier geht es gerade darum, dass man in die Werkstatt fahren sollte und überprüfen soll, ob man nicht irgendwo einen GPS-Sender im Auto versteckt hat.
Im Auto hast du bestimmt einen, aber viel wichtiger ist ja, was Attila uns ja allen erzählen möchte, ist, dass durch die Impfung, die kommt, Bill Gates uns alle, also es kommt ja die Zwangsimpfung, ne, das ist ja nicht abzustreiten, laut ihm. Und dadurch werden wir alle gechippt von Bill Gates höchstpersönlich. Gechippt und sterilisiert, wohlgemerkt. Und mit diesem Chip wird ID 2020 durchgesetzt, ein Programm für eine digitale Identität. Und das Neueste ist jetzt auch eine Währungsverschwörung, weil Bill Gates wohl vor 2 Wochen ein Patent für eine Kryptowährung angemeldet hat und das ist jetzt dann der nächste Aufreger.
Hier hat gerade jemand ganz echauffiert geschrieben, du glaubst Informationen aus dem Internet? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Nee, ja, das ist sehr schön anzusehen. Ja, also
Informationen aus dem Internet? Nee, also generell nicht. Also
nein, also wenn, Internet ist alles Lüge.
Ja, also das ist schon mal alles Lüge. Vielleicht können wir mir das erklären.
Also ganz oben siehst du auch immer angeheftete Nachrichten. Das sind dann die Nachrichten von Attila höchstpersönlich.
Okay.
Und wenn du dann auf sein Profilbild klickst, siehst du so gut wie alle Nachrichten, die er irgendwie geschrieben hat. Und da ist schon sehr, sehr viel verschwurbeltes Zeug dabei.
Ja, es ist sehr aufgehitzt, der Dando.
Und er macht das auch sehr interessant. Also er stellt seine Behauptungen. Also ich glaube, da steht irgendjemand hinter ihm, der ihn sehr genau sagt, bis wohin er gehen darf und dass das Ganze noch in rechtlich halbwegs in den Graubereich ist. Holocaust-Leugnung etc. Er macht keine direkten Aussagen, er stellt immer Fragen. Offene Fragen, die man dann beantworten kann.
Ich will hier mal kurz was vorlesen von denen, also was da drin so abgeht, damit man sich es ungefähr vorstellen kann. Bro, diese und ähnliche Dokus werden in Russland auf dem Hauptsender ausgestrahlt. Da wird man komplett aufgeklärt, was Bill Gates und der Deep State vorhaben. Ich bin selbst Aussiedler und schaue des Öfteren russische Sender und bin daher verblüfft, wie einige hier ihren deutschen, Anführungsstrichen, Qualitätsmedien, Anführungsstrichen, vertrauen und die auch noch schützen. Putin und Lutschenko wollen das dreckige Spiel nicht mitspielen und klären ihre Bürger direkt auf, dass der Virus im Labor in China entstanden, weiß jeder Russe in Russland. Die wissen, dass es nicht der letzte Virus seitens China sein wird. Daher bauen sie unzählige Krankenhäuser und das nonstop. Da und so weiter.
Puh. Also ich vermute mal, dass diese russischen Medien, auf die sich der Herr bezieht, ist das ein Herr oder ist, ich denke mal, ne? Also der Frauenanteil in diesem Chat ist sehr gering. Die meisten Frauen, die da sind, finden Attila ganz süß. Oh, ist ja toll. Und er bezieht sich wahrscheinlich auf RT oder ich glaube RT Germany gibt es ja auch. Also das ist ein russischer Sender. Ich würde es mal Propagandakanal nennen. Also die basteln sich auch alles so zurecht, wie sie es gerne bräuchten.
Wie heißt der Attila? Muss ich mir mal ein Bild von den Typen anschauen. Das wird ein neuer Sektenführer. Ich sag's dir. Attila Hildemann. Hildmann.
Attila der Dummenkönig.
Nee, so heißt er doch nicht ernsthaft.
So nenne ich ihn gerne. Oder andere auch.
Na, so wahnsinnig sympathisch. Warum habe ich hier oben ohne Bilder von ihm vom Spiegel?
Weil er sich sehr gerne so profiliert.
Okay.
Der Schulabbrecher aus Berlin.
Oh, yeah. Bringen wir uns eigentlich. Nein, wir bringen uns da nicht in Gefahr, wenn wir schlecht über diesen Attila reden, oder?
Also sagen wir es mal so, 90% des deutschen Internets reden schlimmer über ihn als wir beide jetzt gerade. Und im Endeffekt ist keine Beleidigung gefallen, ne? Also
Ich hab hier ein Bild von ihm, wo er eine Schrotflinte lädt.
Ja, also das muss man dazu sagen. Attila lebt seit mehreren Wochen im Untergrund, weil er um sein Leben fürchten muss. Und natürlich übt er auch Selbstverteidigung in Sportschießstätten mit vollautomatischen Waffen etc. Weil es, man muss ja jederzeit bereit sein. Also wir stehen seiner Meinung nach kurz vor einem Bürgerkrieg oder vor dem Dritten Weltkrieg und die Revolution kommt und er und seine Anhänger sind quasi diejenigen, die unser Land befreien.
Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je.
Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was wir, glaube ich, über mehrere Tage besprechen müsste, weil das einfach echt heftig ist, was da abgeht. Also es ist grenzt schon fast an eine Psychose, was der gute Herr da so veranstaltet. Und das Schöne ist, er macht es so wie alle Verschwörungsgläubigen. Es ist jede, wenn eine Quelle das sagt, was er gerne hören möchte, dann ist es eine gute Quelle. Wenn von derselben Quelle Dinge kommen, die nicht in seinen Kram passen, dann ist das natürlich alles schlecht. Ne? Dann sind das wieder die Systemmedien, die alle gesteuert sind und von unseren GEZ-Geldern leben. Aber eigentlich möchte ich gar nicht mehr so viel über diesen Herrn sprechen, da mein Blutdruck da immer sehr nach oben geht.
Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob wir dem Ganzen so viel Raum geben sollten, auch weil.
Ich würde es eigentlich, also mein abschließendes Wort dazu ist eigentlich nur, dass das Ganze wirklich sehr harmlos begann mit eben gleichen Demonstrationen, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, wie sie auch in München immer wieder stattfinden, ne? Unsere Grundrechte werden eingeschränkt etc., die man wirklich von allen Seiten betrachten kann, wo man sagen kann, das sind halt wirklich einfach nur Menschen, die sich Gedanken machen darum, wie es weitergeht und die einfach Sorge darum haben, dass es einfach noch länger so geht und dass wir irgendwo beschnitten werden. Ob man jetzt dafür zuhauf demonstrieren muss, ist eine Frage. Es entstand aus derselben Bubble und man kann sehen, in welche Richtung das Ganze gehen kann, wenn ich nicht aufpasse, woher ich meine Informationen beziehe.
Und vor allem, man kann auch sehen, wie schnell sich dann doch jemand so als die Führerpersönlichkeit von dieser Gruppierung etablieren kann. Und das kann dann auch jemand sein, der sich dann irgendwie in Kellern mit scharfen Maschinengewehren fotografieren lässt. Was irgendwie sehr verstörend ist. Also mir gefällt das gar nicht.
Und das ist eine sehr bunte Mischung. Also viele, die darauf gewartet haben, dass endlich mal jemand kommt, wo der das Ganze sagt und dem man sich anschließen kann. Und eben auch viele, die so Fans von ihnen sind und ihnen das einfach glauben, was er da erzählt, die jetzt vielleicht nicht so radikal sind, aber die sein Wort schon auch für bare Münze nehmen, weil er ist ja ein bekannter Mensch, der muss ja Recht haben. Ne? Ist ein sehr, sehr schwieriges Ding, was einfach wieder, wie ich es eben schon sagte, uns immer wieder zu dem Punkt bringt. Leute, passt auf, wo ihr eure Informationen herbekommt, hinterfragt alles, macht euch selber schlau. Ich meine, das sagt er selbst auch, ja, aber er sagt das halt auch nur in dem Zusammenhang, dass man halt eben nicht auf die richtigen Medien hören sollte, sondern sich lieber auf alternative Medien beziehen sollte.
Ja, das ist ja so das Einmaleins der Sektenbildung, dass du erstmal sämtliche anderen Quellen, die dich irgendwie in deiner Entscheidung oder in dein Wissen beeinflussen, erstmal denunzierst und sagst, die sind alle falsch. Und nur hier kriegst du wirklich die Wahrheit. Und damit schafft man dann irgendwie so ein sehr blindes Vertrauen in.
Ja, es ist halt dieses, ich habe Ahnung, ich weiß das, ich habe mich schlau gemacht, ich habe meine Augen geöffnet und vertraut mir doch einfach, hört mir zu und die anderen verarschen euch alle oder ignorieren es einfach. Und wir leben halt in einer Welt, in der viele Leute keine Lust mehr haben, sich irgendwie selbst mit Dingen zu befassen, sondern lieber vorgekaute Meinungen in den Mund nehmen, weil sie sich einfach besser schlucken lassen. Ne?
Ja. Ja, kann man ja gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ja.
Also wer sich für das Thema interessiert, kann sich gerne mal bei mir melden über Twitter. Ich gebe da gerne eine kleine private Einführung, wenn jemand möchte. Aber ihr könnt euch ja, habe ja jeden erklärt, wie das funktioniert. Man kann sich ja selber schlau machen.
Ja, das nächste dramatische Thema, das du ja auch vorhin schon vorgeschlagen hast, wo ich mich auch jetzt kurz reingelesen habe, die Ereignisse der gestrigen Nacht in Stuttgart.
Ja, was ging gestern in Stuttgart ab, ne? Also ich bin sehr verwundert. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut, was die großen Nachrichtenkanäle dazu sagen, ob man viel mitbekommt. Ich habe es heute Morgen gelesen und habe mich da ein bisschen reingearbeitet, habe mir ganz sämtliche Videos angeschaut, die man auf Twitter finden kann und natürlich auch einige Tweets dazu. Es kam dann im Laufe des Morgens auch eine Pressemeldung der Polizei. Aber vielleicht sollte man erstmal erklären, was los war. Es gab heftige Ausschreitungen, also wohl heftig. Es sind krasse Bilder, die man gesehen hat. Also laut Polizeiangaben waren es knapp 500 Jugendliche oder großteils Jugendliche in Stuttgart, in der Innenstadt, die randalierend durch die Straßen gelaufen sind, Polizeiwegen kaputtgeschlagen haben, Schaufenster eingeschlagen haben und geplündert haben. Wohlgemerkt Schaufenster von Handyläden, Juwelierläden und Sneakerläden. Also alles, was der junge Gangster von heutzutage braucht, ne? Und ja, natürlich auch viele Körperverletzungen. Es war also auf beiden Seiten verletzte Polizisten, natürlich verletzte, wie nennt man diese Menschen? Das sind ja keine Demonstrationen gewesen. Einfach nur verletzte, Bekloppte. In meinen Augen sind es nur Bekloppte gewesen, die sich vielleicht auch ein bisschen durch die Bilder, die wir aus den USA in den letzten Wochen bekommen haben, anstacheln haben lassen und die Chance genutzt haben, um mal ein bisschen durchzudrehen. Und die Polizei war einfach in den ersten Stunden überfordert.
Mein Stand war ja, dass es eigentlich eine Auflösung von einer Party oder Veranstaltung war, die eskaliert ist.
Also es gibt diesen Platz in Stuttgart, wo man sich am Wochenende wohl trifft abends und viel los ist, auch viele Kneipen etc. rundherum sind. Und laut offizieller Polizeipressemeldung gab es eine Verhaftung aufgrund eines Drogendelikts, wo sich dann mehrere Jugendliche eingemischt haben, um das Ganze zu verhindern. Und das Ganze ist dann halt so weit eskaliert, dass wir diese krassen Bilder bekommen haben, die wir gesehen haben.
Also so ein bisschen,
wie sagt die Polizei, ja?
So ein bisschen meine Meinung dazu, die geht vielleicht auch ein wenig in eine andere Richtung. Dafür hole ich mal kurz aus, also weil ich da was erlebt habe hier in München lange vor der Corona-Zeit, das muss ungefähr 1,5 Jahre oder sowas um den Dreh ist es her, da fand eine unangemeldete Veranstaltung irgendwie im Norden von München statt. Das war unter irgendeiner Brücke ganz weit außen, wo kein Kran da, niemand da nach kräht so ungefähr, also wo einfach nichts los ist. Und das war so ein Reggae-Konzert oder so. Und dementsprechend war das Publikum, es waren nicht viele Leute, ich glaube, es waren so irgendwas Pi mal Daumen zwischen 30 und 40 Leuten, alle sehr hippie-mäßig, alle ein bisschen bekifft, alle mit dem Fahrrad da. Die haben eine kleine Bühne aufgebaut und haben halt Live-Musik gemacht. So, dann ist Folgendes passiert. Irgendwann so gegen kurz vor 12 kamen plötzlich 5 Vollbus-Einsatzwägen der Polizei. Die kamen runter an die Brücke mit Megafon, Kamera, Flutlicht und voller Demonstrationsmontur, also Weste, Schlagknüppel und so weiter. Und haben sich dann da aufgestellt, haben Megafon gesagt, so alle jetzt sofort gehen. Wo ist der Veranstalter? Und das Ding war, es kam dann auch der Veranstalter und wollte es irgendwie deeskalierend irgendwie lösen. Und es war eigentlich sehr eindeutig, dass die Polizei eigentlich eher so eskalierend schon fast sich verhalten hat, weil sie haben den Weg blockiert zu den Fahrrädern beispielsweise Und haben wollten die Leute dann wegschicken, wo dann wirklich die jungen Leute dann auch, junge und alte Leute dann natürlich gesagt haben, ja, wir gehen ja, wir würden sehr gerne zu unseren Fahrrädern, die sind da auf der anderen Seite. Die Polizei hat dann rumgeschrien und sich aufgemuckt, nee, ihr haut jetzt sofort ab, bis dann irgendwie es dann auch zu ein, zwei Festnahmen kam, bis dieser Diskurs dann endlich gelöst war, weil dann auch irgendjemand von der Polizei dann in diesen ganzen Testosteronrausch dann irgendwann geschnallt hat, okay, die brauchen halt einfach ihre Fahrräder, die da stehen. Aber davor gab es erstmal ein, zwei Festnahmen, bis es dann endlich passiert ist. Also das ist die eine Geschichte, die ich dazu erzählen will. Und die andere Geschichte ist, dass ich tatsächlich jetzt in Göttingen war, Mitte dieser Woche für 3 Tage. Und also genau neben meinem Hostel, also das direkte Nachbargebäude, wurde komplett eingesperrt. Also Leute, diese eher Unterschicht-Leute, die da drin gewohnt haben, alle 700 Leute, was das sind, wurden von einem Tag auf den anderen Tag isoliert. Und es standen auch Tag und Nacht dann irgendwie ein Haufen Polizeiwagen da, die genau geschaut haben, dass auch ja niemand das Gebäude verlässt, wo die alle da auf engstem Raum
miteinander. Oh ja, ich meine, davon habe ich gelesen, ja.
Ja, und da gab es auch gestern, auch glaube ich gestern Nacht oder so, gab es da auch Ausschreitungen, weil ich habe schon gemerkt im Hostel, dass die Stimmung sich aufheizt. Ich habe in der Nacht Leute schreien und fluchen hören und Flaschen zerdeppern hören, weil die Leute einfach ja von einem Moment auf den anderen nicht mehr aus ihrem Haus rausgehen dürfen. Und das ist mal was mit 700 Leuten. Und bei diesen Ausschreitungen haben die dann auch scheinbar versucht, über die Zäune zu klettern und so weiter. Und die Polizei hat das dann natürlich alles interveniert und so. Gab es auch wieder Verletzte auf beiden Seiten und so weiter. Okay, und jetzt komme ich zu meinem Credo. Entschuldigung, dass ich so weit aushole. Wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit gerade wahnsinnig viele Kompetenzen und Freiheiten an die Polizei abgegeben. Und das sind ein ganzer Haufen. Also wirklich viel. Also, dass wir zum Beispiel Anfang dieser Woche im noch gesessen sind und dann eine Polizei vorbeigekommen ist und gesagt hat, so, ihr habt jetzt alle zu gehen, obwohl wir alle miteinander arbeiten und so weiter, zeigt eigentlich ganz deutlich, dass es durchaus Polizei gibt, die diese neuen Gesetzesgrundlagen, die sie haben, eher eskalativ auch auswirken und auch auf Teufel komm raus unterbrechen. Und wenn ich mir vorstelle beispielsweise, dass es in Stuttgart eventuell, ich weiß es nicht, weil ich war nicht da, aber wenn man sich vorstellt, dass die Polizei einfach da mit zig Einsatzwagen plötzlich aufgetaucht ist und einen riesen Aufmarsch oder so gemacht hat, und irgendwas versucht hat zu sprengen aufgrund dieser neuen Gesetzeslagen, an die sowieso jetzt nicht, die sowieso viele Leute schon sehr sauer machen und das dann mit einem aggressiven Unterton irgendwie versucht haben durchzusetzen, glaube ich, dass es auch durchaus dazu beigetragen hat, dass die Lage eskaliert ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat. Entweder das oder das Ganze war tatsächlich eine geplante Aktion, aber so von den Nachrichten, die ich jetzt so mitgekriegt habe, war es ja keine geplante Aktion. Es waren jetzt ja nicht irgendwie Leute, die sich versammelt haben, sondern es war wirklich einfach die Polizei, die durch ihr Intervenieren einen absoluten spontanen Ausbruch an Massenaggression ausgelöst hat. Der wahrscheinlich davor schon da ein bisschen gebrodelt hat, aber was irgendwie dadurch dann zum Vorschein gekommen ist. Und das wird spannend sein, also es wird sehr spannend sein, welche Konsequenzen sie jetzt daraus ziehen. Ob sie die Konsequenz ziehen, okay, wir brauchen strenge Regeln, wir brauchen mehr Polizei, wir brauchen mehr Einsatzkräfte und härteres Vorgehen gegen irgendwelche Abendkulturen, die sie jetzt über diese Corona-Zeit etabliert haben. Oder ob sie hinterfragen, ob dieses Durchsetzen dieser neuen Gesetzeslage, die so viele Leute aggressiv und wütend macht, so weiter passieren muss oder ob man da irgendwie versucht, einen deeskalativen Weg einzuschreiten. Also das ist so ein bisschen mein Blick jetzt auf das Ganze. Aber wie gesagt, es ist noch wahnsinnig früh, um da irgendwas Fixes zu sagen, weil de facto haben wir einfach noch kaum Informationen, warum das so eskaliert ist. Aber ich wollte mal so diesen Gedanken, dass das vielleicht eine Rolle für diese Entwicklung beigetragen hat.
Ja, es ist ja auch eine sehr schwierige Situation, glaube ich, auch für die Polizei. Es ist, einerseits haben wir halt immer noch das Thema Infektionsvermeidung und Reduzierung der Ansteckungsketten. Und andererseits haben wir eben auch die Lockerungen, die immer mehr kommen, die wir auch alle begrüßen, weil einfach das der Alltag so ein bisschen zurückkommt, ja. Und ich glaube, es ist schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, das legt auch jeder Polizist vielleicht ein bisschen anders aus und auch in der Führungsebene wird es dann vielleicht wieder anders ausgelegt. Ich weiß auch, dass es gibt auch in der Bevölkerung Menschen, die da sehr radikal sind. Also ich habe mich letztens mit einem, wie nennt man sie heutzutage, Parkraumüberwacher unterhalten, der mir erzählt hat, dass es wohl Menschen in unserer Nachbarschaft gibt, die Fotos von der Warteschlange vor unseren Laden machen und sich dann beim KVR, also bei der Stadt München, darüber beschweren,
dass
die Leute da nicht ordentlich anstehen und dass da doch bitte kontrolliert werden soll und dass da mehr durchgegriffen werden soll. Die Polizei macht gerade ziemlich viele heftige Aktionen oder nicht. Ich denke mal, vielleicht ist es aber auch, vielleicht haben wir gerade auch einen sehr geschärften Blick auf die Polizei durch die Ereignisse in den USA. Wir haben sowas immer wieder gehabt, solche Aktionen von der Polizei, dass mit übertriebener Härte an Dinge rangegangen wurde. Vielleicht aus Selbstschutzzwecken oder eben gewünschte Eskalation, das weiß man nicht. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Und nochmal einzuhaken bei dem Vergleich mit der amerikanischen Polizei. Also ich glaube, das kann man extrem, extrem schwierig auf die deutsche Situation umwälzen, weil
das Problem ist halt, wir sehen die Bilder aus den USA. Und natürlich wird er verglichen mit Deutschland, aber was man dann auch nicht vergessen darf, ist, dass in den USA eine Polizeiausbildung maximal ein halbes Jahr dauert, die mal im Durchschnitt zwischen 6 und 12 Wochen. Und in diesen paar Wochen wird den Leuten beigebracht, wie sie sich selber verteidigen, wie sie eine Waffe zu halten haben und eben nicht, wie Rechtsgrundlagen sind etc. Ja, das kommt halt so im Laufe der Dienstzeit. Natürlich gibt es einen Grundkurs in Gesetze, wie die Gesetzeslage etc. ist und was sie zu tun und zu lassen haben. Aber die amerikanische Polizei ist ganz anders aufgestellt als die deutsche. Also in Deutschland haben wir ja schon eine fundierte Ausbildung auch mit viel, viel, viel Theorie.
Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn es so eine Eskalation, wie es sie in Stuttgart gegeben hat, mit was ist ich, wie viel hast du gesagt, 500 Leuten oder so, die plötzlich anfangen zu plündern und zu randalieren, dann wäre da auch garantiert ein Schuss gefallen. Also das muss man natürlich auch, also das ist tatsächlich etwas, ich finde es schön eigentlich, obwohl es so eine wahnsinnige Eskalation scheinbar gegeben hat, wurde niemand angeschossen oder erschossen. Also das muss man auch mal sehen.
Das ist, also der deutsche Polizist ist sehr zögerlich an der Schusswaffe, was gut ist, ja, ich möchte das gar
nicht
reinreden. Das ist ja, also ich glaube, allein schon dem Verwaltungsakt, den der Polizist im Kopf hat, wenn er einen Schuss abfeuert, ist schon etwas, was ihn sehr, sehr extremst davon abhält. Du musst dich ja wirklich für jede Kugel rechtfertigen. Und das nicht zu knapp. Wir haben in Deutschland eine ganz andere Hemmschwelle, was das betrifft, was aber auch einfach daran liegt, dass du in Deutschland nicht damit rechnen musst, dass dein Gegenüber eine Waffe hat. Somit ist also die Waffe einfach das finale, letzte Mittel, um irgendwelche Ausschreitungen oder nicht mal Ausschreitungen, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland jemals erleben werden, dass auf einer Demonstration, auf der es noch so gewaltig zugeht, solange die Gegenseite keinen Waffengebrauch macht, irgendwie in eine Menge geschossen wird oder sonst was. Also das ist etwas, was wir nicht sehen werden in Deutschland.
Ich glaube aber durchaus, dass du sehr recht hast mit dieser Vergleich mit den Demonstrationen und den Bildern, die man aus Amerika sieht. dass das garantiert bei denen, gerade bei den Leuten, die da geplündert haben, auch in dieser Nacht gestern, bestimmt im Hinterkopf eine große Rolle gespielt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es diese Bilder von brennenden Läden und von diesen Plündern jetzt nicht irgendwie medial bei so vielen Leuten gerade präsent gewesen wären, dass das nicht passiert wäre. Also ich find's auch krass, also dass mir tun auch vor allem eben die ganzen Ladenbesitzer auch wahnsinnig leid, aber
definitiv.
Das ist heftig.
Ja, das ist aber, also das, wenn man sich die Bilder aus Stuttgart anschaut, das sind ja wirklich sehr, sehr viele junge Leute dabei gewesen. Also ich denke, der Altersdurchschnitt lag zwischen, sagen wir mal, 15 und 20 höchstens. Die natürlich, ich überlege schon den ganzen Tag, wie ich in dem Alter solche Bilder gefunden habe von Plünderungen und so. Und irgendwie fand ich das dann schon auch faszinierend. Und irgendwie fand ich es ja auch geil, dass du so einen Laden leerräumen kannst und alles mitnehmen kannst, ohne dafür zu bezahlen. Ne? Das ist halt so das Kleingeiste, das kleine Denken des Jugendlichen, nicht den Schritt weiter zu denken und nur an sich selbst zu denken, an seinen eigenen Vorteil, anstatt mal darüber nachzudenken, dass dahinter vielleicht auch Existenzen stehen, die damit ruiniert werden. Mal abgesehen davon, dass es, glaube ich, heutzutage nichts mehr bringt, Handys zu klauen. Also völliger Schwachsinn. Und natürlich sind da auch Kurzschlussreaktionen dabei gewesen. Also, aber dass das Ganze dann so eskalieren muss, verstehe ich dann auch nicht. Und am besten finde ich, dass man dann einfach auch noch in einen 1-Euro-Shop komplett randaliert. Also irgendwie kann ich noch nachvollziehen, wenn man sich denkt, ja gut, jetzt schlagen wir da die Juwelierscheibe ein, dann nehme ich mir ein bisschen was mit und habe ein bisschen Kohle irgendwie. Höchstwahrscheinlich sind die auch alle jetzt nicht unbedingt die finanziell Bestgestelltesten. Da kommt dann, der Faktor kommt dann natürlich auch dazu. Ja, generell sehr schwierige Situation. Was ich aber noch viel krasser fand, was daraus sofort wieder gemacht wurde, speziell auf Twitter. Also natürlich haben es sich sämtliche rechtspopulistischen Accounts nicht nehmen lassen, das alles sofort der Antifa in die Schuhe zu schieben oder über generell über Linksextremismus in die linksextremistische Ecke zu stellen. Mhm. Wo ich mir halt gedacht habe, wenn du dir ein Video davon angeschaut hast, dann siehst du, also ich habe viele gesehen, ich habe nirgends irgendwelche linke Symbolik erkannt. Ich habe einfach nur den klassischen Rap-Musik hörenden Jugendlichen gesehen. Ich weiß nicht, wo ich da irgendwie einen Linksextremismus erkennen konnte. Oder wo man den erkennen kann.
Ja, das würde man jetzt dann sehen. Also man kann ja sich jetzt auf das Statement der Polizei irgendwie warten, ob die das als linke Gewalt irgendwie klassifizieren oder nicht.
Ich glaube, das ist eigentlich, ist das doch egal, was die Polizei dazu sagt, oder? Wir leben doch in einem, eigentlich leben wir doch gerade in einer Gesellschaft, in der einfach Deutungshoheit zählt. Und wer als erstes am lautesten schreit und die meisten Anhänger hat, dem wird das geglaubt.
Ich suche mal in den Demokraten-Chat nach Stuttgart.
Hat Attila heute Morgen schon gesagt. War natürlich eine Untergrundaktion der Antifa, ne?
Oh.
Das sind ja alles gekaufte Söldner. Ah, ganz ehrlich, für 45 Euro die Stunde, die Antifa angeblich bezahlt, würde ich es mir auch überlegen. Also,
oh, die haben ja richtig Kohle.
Ne, 45 Euro die Stunde, ja, das kriegen sie ja alles vom Staat gesponsert. Das ist ja, die Frau Merkel bezahlt das ja quasi alles.
Also, ja, eventuell steckt ja auch eine ganz geheime, oh, hey, in diesem Chat bei den Demokraten gibt es auch ganz viele Videos zu diesem Stuttgart. Ding.
Ja, Videos, die natürlich beweisen sollen, dass das alles linke Zecken waren. Ne?
Deutschland versinkt im Chaos. Statt die Probleme der Welt zu lösen, sollte die Politik für Sicherheit zu Hause sorgen. Ja, ich fühle mich auch sehr unsicher hier in München.
Also wir werden in dieser Diskussion ganz schnell wieder bei den Messermigranten sein. Also das, was jetzt Corona lange verdrängt hat, gerade natürlich wieder die gezielte Hetze der AfD gegen Migranten, werden diese Bilder jetzt wieder anfachen und wir werden wieder diese Diskussionen haben, dass diese ganze Migrationspolitik, die Deutschland macht, einfach nur falsch ist und unsere Kultur zerstört etc. Die Rechtspopulisten werden das einfach wieder wahnsinnig für sich ausnutzen und eine heftige Scheiße draus drehen. Ne?
Mhm. Oh je, oh je. Ja, Ja, wird man sehen.
Ja, ich muss mir noch ein bisschen mehr Meinung zu dem ganzen Thema machen, glaube, oder mir noch mehr anschauen dazu. Ich habe heute Morgen, glaube ich, 2-3 Stunden damit verbracht, mich damit zu befassen und muss jetzt dann mal später schauen, was es da so an Neuigkeiten dazu gibt. Generell würde ich erstmal sagen, es waren halt einfach ein paar Bekloppte, die ein bisschen Riot spielen wollten, ne?
Ja, das denke ich tatsächlich auch. Und es stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle die Polizei bei dieser Eskalation gespielt hat. Da bin ich auch noch gespannt, ob da irgendeine Form von Reflexion stattfinden wird oder nicht. Oder vielleicht die Polizei auch gar nichts dafür kann, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das hat sich schon gegenseitig hochgeschaukelt, aber.
Ja, selbstverständlich. Aber also auch wenn man Bilder sieht, es gibt da ein ziemlich heftiges Video, wie ein Polizist gerade jemanden abführen möchte und das Ganze gelingt ihm dann nicht so ganz, dass beide dann am Boden sind oder er kniend und der andere am Boden und der Verhaftete am Boden liegt und dann von der Seite halt jemand mit gestreckten Beinen ihm gegen den Kopf springt.
Ich glaube, das ist auch definitiv wieder geprägt von den Ausschreitungen in Amerika. Also dass da Leute getriggert werden von Polizeigewalt und dann selber irgendwie.
Ja, dieses ganze Fuck the Police, All Cops are Bastards Ding ist halt jetzt einfach wieder komplett angeheizt und im Fokus der Leute. Und natürlich kann man eine schlechte Meinung von der Polizei haben. Die Polizei macht viele Fehler und geht auch sehr, sehr krass vor manchmal. Von daher, man kann es verstehen, aber ich finde einfach, Gewalt ist keine Lösung. Man kann auch immer noch friedlich demonstrieren, wie es auch mittlerweile in den USA passiert. Also diese heftigen Ausschreitungen waren Bilder, die haben wir in den ersten Tagen gesehen. Mittlerweile ist ja der friedliche Protest sehr, sehr in der Mehrheit, also Sitzblockaden etc. Aber auch das hält natürlich die Polizei nicht davon ab, auch da zu eskalieren. Ne? Also heftige Bilder, die wir da gesehen haben aus den USA, ne?
Ja, haben wir auch positive Aspekte, positive Sachen?
Ich habe sehr, sehr schöne Bilder gesehen von Polizisten, die sich solidarisieren. Ich weiß nicht, ob du dieses eine Video gesehen hast, das sehr viral gegangen ist von den Sheriff. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube aber auch Bundesstaat New York, ich bin mir nicht sicher. Der mit Demonstranten diskutiert und die ganze und fragt, was kann ich denn tun, damit ihr euch wieder halt, damit ihr Vertrauen fasst zur Polizei und was wäre denn das Signal für euch, und damit wir euch zeigen, wir stehen auf eurer Seite und auch wir respektieren euren Protest. Und die ganze Menge einfach geschrien hat, geh mit uns einfach mit und zeigt, dass du mit uns dabei bist, und der halt einfach seine Weste, glaube ich, abgelegt hat und mitgelaufen ist, und das waren schon Bilder, also da habe ich persönlich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich das einfach eine schöne Geste fand und einfach gezeigt hat, es sind halt nicht alle Polizisten in den USA Rassisten. Mhm. Also dieses ganze Ding in den USA ist sowieso etwas, seit es da ist, diese Black Lives Matters Bewegung, oder ja, ich meine, länger ist das schon länger da, aber seit sie so präsent ist, überlege ich schon die ganze Zeit, was wir jetzt hier in unserem kleinen Podcast dazu sagen könnten. Mhm. Ich finde es schwierig, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir erstens sind wir nicht vor Ort, kriegen es nicht hundertprozentig mit, was da so los ist. Zweitens sind wir einfach verdammt nochmal, weiße, privilegierte Deutsche, wir haben einen der besten Reisepässe weltweit, also wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen, in Deutschland geboren zu sein. Wir selber haben keine Ahnung, wie es sich anfühlt, rassistisch behandelt zu werden, denke ich. Von daher möchte ich natürlich, ne, klar positionieren gegen Rassismus. Rassismus ist scheiße, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn du denkst, dass irgendjemand minderwertig ist, weil er anderer Herkunft ist oder anders aussieht als du, dann bist du einfach ein Arschloch und nicht die anderen. Das braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Da sind wir uns einig, denke ich.
Ja, und auch abgesehen davon, finde ich, haben wir in Deutschland auch ganz eigene Probleme. Also ich finde es sehr schön, wie viele Leute sich solidarisieren damit. Ich finde es auch schön, ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, dass Leute an diesen Instagram Black Tuesday oder was das war, teilgenommen haben und so. Ich denke mir aber, es gibt so ein ganz tolles Artwork von einem Künstler, der hat die Umrisse von Deutschland genommen und hat über jeden Mord mit rechtem Hintergrund hat der Einzeltäter in kleinen Druckbuchstaben auf die jeweilige Location, wo es passiert ist, in Deutschland drauf gesetzt. Und da siehst du einfach, dass Deutschland ja, durchsät ist von sogenannten Einzeltäterfällen, also Opfern rechter Gewalt oder ganz gezielter Morde auch. Und ja, es ist legitim, dass man sich hier darüber aufregt, wie schlimm die Zustände in Amerika sind und dass Polizisten Schwarze umbringen oder dass Schwarze allgemein seit immer in Amerika eine Bevölkerungsschicht sind, die wahnsinnig benachteiligt ist. Aber wir haben definitiv auch andere Missstände hier in Deutschland. Also wir haben auch unsere eigenen Leichen hier im Keller. Und wenn man diese ganze Energie von den Leuten, die sich jetzt so echauffiert haben und damit identifiziert haben, weiternehmen würde und für mehr Verständnis und ja, hier auf die Missstände hier übertragen würde, glaube ich, würde das Ganze in eine erheblich bessere gesellschaftliche Diskussion irgendwie geführt werden, als dass sich jetzt hier so viele einfach nur über die Missstände in Amerika echauffieren, weil wir haben das auch vor der eigenen Haustür, nur hier gab es keine Riesendemonstration für die Morde an den Besitzer von Dönerbuden zum Beispiel.
Ja, ich glaube auch, wir sollten das Ganze gesellschaftlich zum Anlass nehmen, um eben auch vor der eigenen Tür zu kehren, sich mit dem Thema Inland zu befassen. Natürlich gibt es jetzt hier kein massives Problem, wie es in den USA ist, die krasse Unterdrückung der Schwarzen, ein systematischer oder ach, jetzt fällt mir das schöne Wort nicht mehr ein. Ein Rassismus, der institutioneller Rassismus, der einfach in den USA herrscht. Aber auch wir in Deutschland haben definitiv ein Rassismusproblem. Es ist jetzt vielleicht nicht der Schwarze, natürlich ist auch der Schwarze davon betroffen oder der POC, People of Color. Bei uns sind es halt dann nicht die afrikanischstämmigen, sondern bei uns sind es halt dann die türkischstämmigen oder Nahe Osten etc. Genauso wie es der Russe erleiden muss. Also im Endeffekt hat jeder, alles was so in Europa außerhalb Deutschlands zu uns kommt, hat glaube ich auch schon mit Rassismus zu kämpfen.
Ja, es reicht, wenn du einfach nicht komplett deutsch aussiehst. Mir war das zum Beispiel nie so tatsächlich bewusst, wie viele auch von meinen Freunden, die meinetwegen irgendwo in ihren Stammbaum beispielsweise asiatische Wurzeln haben oder so, dass die tatsächlich selber wahnsinnig oft auch hier in München Opfer von Rassismus werden.
Ja, es ist sehr weit verbreitet und man muss bei sich selbst anfangen. Also ich habe für mich selber auch viel drüber nachgedacht, wie ich mich so verhalte. Und ich muss sagen, es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich jetzt schon seit ein paar Wochen im Kopf habe oder so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist im Endeffekt, war das auch wieder ein rassistisches Denken, aber aus einer völligen Unbedarftheit heraus. Ja, es ist Rassismus. Also ich habe eine Szene gehabt, es kommt zu mir früh morgens, kommt jemand zu mir in den Laden, möchte einen Kaffee zum Mitnehmen. Ich mach denjenigen den Kaffee und derjenige bezahlt hat mit einem 100-Euro-Schein. Und diesen 100-Euro-Schein, weil der Ganze halt, ich würde jetzt mal sagen, es war ein rumänischer Bauarbeiter. Und weil der halt irgendwie gleich in der Früh mit einem recht zerknitterten 100-Euro-Schein ankam, habe ich mir den genauer angeschaut. Was ich, glaube ich, nicht gemacht hätte, wenn es der Businessman von nebenan gewesen wäre.
Ja, aber das ist ja auch wieder ein bisschen eine Gesellschaft der Historie und Kontext. Das hat mich auch ein bisschen ich verurteile natürlich niemanden, der sich mit der Black Lives Matter Bewegung irgendwie identifiziert. Es ist definitiv gut, sich damit zu identifizieren und so, aber ganz oft fehlt den Leuten auch einfach ein gesellschaftlicher Kontext, warum sich das so entwickelt hat, was sind die Hintergründe und auch beispielsweise, dass du irgendwie, dass dir das merkwürdig vorkam, dass er einen 100-Euro-Schein hatte, liegt ja nicht daran, dass du Rumänen im Generellen nicht vertrauen würdest oder Leuten irgendwie, die aus so einer Gesellschaft kommen oder solche Merkmale an sich haben, sondern es liegt daran, dass diese Leute häufig zu einer Unterschicht gehören, dass diese Leute häufig keinen so guten Zugang zu Bildung hatten wie wir, keinen so guten Zugang zu Wohlstand haben wie wir und deswegen natürlich auch öfter von den aus in Verbrechenssituationen kommen, in die eben Leute, die in einer Unterschicht, die schlechtere Bildungszugänge hat, kommen. Es ist ein gesellschaftliches Problem eigentlich, als mehr, dass es ein rassistisches Problem ist, weil hätten wir tatsächlich diese Chancengleichheit innerhalb der Gesellschaft und in Amerika beispielsweise ein Schwarzer, der hat nicht dieselben Chancen wie ein Weißer. Das ist ein gesellschaftliches Ding. Das ist ein strukturell bei denen einfach wie ein Tumor verwurzelt. Und da Differenz zu ziehen zwischen Rassismus und einer allgemeinen Benachteiligung, da muss man einfach aufpassen. Weil einfach zu sagen, die Polizei ist rassistisch, ist leicht. Zu sagen, das System fördert eine Entwicklung innerhalb von weißen Polizisten, dass sie rassistisch werden, ist viel komplexer und viel, viel wichtiger. Und damit muss man sich, glaube ich, mehr auseinandersetzen, als dass man jetzt irgendwie versucht, die Polizei zu sanktionieren, sondern man muss hinterfragen, warum entwickeln Polizisten oder Leute diese rassistischen Tendenzen und wo kommt es her? Und dann muss man auch wirklich in den sauren Apfel beißen, beispielsweise, und auch sehen, dass es durchaus sein kann, dass Leute, die aus einer benachteiligten Bevölkerungsschicht kommen, tatsächlich öfter zu verbrecherischen Tätigkeiten greifen. Und sobald man das mal anerkennt und diese unangenehme Wahrheit, beispielsweise, um es jetzt mal krass zu sagen, ich weiß es nicht, also jetzt nur zu sagen, rumänische Mitbürger sind öfter irgendwie in verbrecherische Tätigkeiten verwickelt. Wenn man diesen sauren Apfel beißt, dann kann man sich auch fragen, ja, aber warum ist es so? Und was ist diese Dynamik, die das in die Wege leitet? Wo kommt's her?
Naja, ich glaube, das hat immer, egal jetzt wo auf der Welt, hat das eigentlich immer denselben Hintergrund. Das sind benachteiligte Menschen, die eben nicht den Erfolg genießen oder die nicht die Karriere machen können oder den beruflichen Erfolg und finanziellen Erfolg haben, den andere machen können. Und je mehr du am Boden bist, desto mehr bist du einfach auch an einem Punkt, wo du, um Geld zu verdienen, um einfach nur zu überleben, bereit bist, Dinge zu tun, die du vielleicht nicht machen würdest, wenn du einfach dein gesichertes Einkommen hast.
Ja, es reicht ja schon, dass du einfach aufwächst und von Anfang an das Gefühl hast, dass du es niemals dass du gar nicht die Chance hast, diesen Level an Wohlstand oder diesen Standing in der Gesellschaft zu erreichen. Also das reicht dir schon völlig aus, um vehement einen Hass auf die Gesellschaft und auf die Umgebung zu haben, in der du bist.
Ja, ich meine, das fängt ja schon in unserem Bildungssystem an. Also ich hatte einen Lehrer auf der Hauptschule, der gesagt hat, es ist ganz klar, die Hauptschule wird es immer geben, weil wir einfach auch das Arbeitervolk quasi heranziehen müssen. Und das ist dann halt einfach alles, der Hauptschüler wird es nicht so weit bringen wie ein Abiturient. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Aber du bist generell mit deinem Hauptschulabschluss und oder deinem qualifizierten Hauptschulabschluss bist du einfach schon mal abgestempelt und dir werden viele Türen verschlossen. Ich habe es ja an mir selbst gemerkt. Also ich hätte gerne irgendwie eine Ausbildung gemacht in Richtung Medien etc., was damals einfach nicht ging, weil es von vornherein hieß, nee, nur mit Abitur. Ich war quasi gezwungen, irgendwie ins Handwerk zu gehen, was im Nachhinein keine schlechte Entscheidung war. Weil auch im Handwerk kannst du gut Geld verdienen. Ich glaube, heutzutage bist du als gut aufgestellter Handwerker sogar besser situiert als irgendein Werbeagentur-Fuzzi.
Ja.
Also wenn ich mich umhöre im Freundeskreis, die Kältebautechniker haben volle Auftragsbücher für 3 Jahre, während halt der junge Mann in seiner Social-Media-Agentur, der seit 3 Jahren Praktikas macht, tagtäglich um seinen Job fürchten muss. Und jetzt in Corona-Zeiten noch mehr, weil natürlich auch da wesentlich weniger Aufträge reinkommen.
Absolut, und das ist auch ein sehr begrüßenswerter Shift in dieser Power-Dynamik, die irgendwie in der Gesellschaft sehr tief verankert ist. Also das finde ich sogar gut, also dass Handwerker jetzt tatsächlich auch trotzdem oft eher benachteiligten Milieu, aus dem sie gekommen sind, jetzt die Möglichkeit haben, auch gut Geld zu verdienen und auch wirklich diese Arbeit, die eigentlich ursprünglich mal was sehr schlecht bezahlte Arbeit war, mit der du auch niemals hättest irgendwie gesellschaftlich großen Erfolg haben können, jetzt anders gewürdigt wird oder anders gewürdigt werden muss, einfach.
Naja, also es ist, also ich bin schon auch noch so groß geworden, in der eigentlich ein gut laufender Meisterbetrieb irgendwie schon angesehener war als, also zumindest in der Gesellschaftsgruppe, in der ich mich bewegt habe, oder sagen wir es in meiner Familie, ja, hätte ich jetzt sagen wir, ich wäre Tischler geworden, hätte meinen Meister gemacht und hätte einen gut laufenden Betrieb, werde die Meinung über mich, denke ich, in der großen Familie, ne, Onkels, Tanten etc., wäre die Meinung über mich besser als jetzt, wo ich halt der Gastro bin, ja, oder hätte ich irgendwas Akademisches gemacht.
Ja, ja, da hast du auch.
Weil ich halt was Solides gemacht habe, ne? Mhm. Wobei ja mein Job jetzt auch sehr, sehr solide ist, ja. Wobei ich auch jetzt in Corona-Zeiten gelernt habe, auch die Gastronomie ist halt kein sicheres Berufsfeld, ne. Also bis Anfang des Jahres habe ich noch gesagt, werd Koch. Gegessen wird immer. Als Koch findest du immer einen Job. Ja. Hast du ja selbst mitbekommen, wie gut die Jobs jetzt gerade laufen in der Gastronomie.
Ja, die Gastronomie muss gerade sehr, sehr, sehr originell sein.
Um zu überleben. So originell und durchbeißen und den Willen haben, weiterzumachen. Ne? Das ist, also nicht nur Gastronomie, auch viele andere. Also es ist gerade sehr, sehr schwierig für sämtliche Dienstleister, denke ich.
Ja, ich arbeite ja auch gerade an einer Fotoreihe über Münchner Gastronomen. Und deren Zustand gerade in der momentanen Post-Corona-Lage, und das variiert tatsächlich sehr. Also manchen geht's besser, anderen geht's schlechter. Und das hängt noch nicht mal so viel davon ab, wie groß der Gastrobetrieb ist. Also auch von absoluten Gastro-König, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, bis zum kleinen Café trifft es alle unterschiedlich, je nachdem, wie sie jetzt gerade mit der Situation umgehen können oder müssen. Aber sozusagen, um es richtig bitter mal kurz zusammenzufassen, mein Lieblingscafé zum Beispiel hat sich jetzt die Schulden über die Corona-Zeit draußen an die Tafel angeschrieben und muss jetzt irgendwie kalkulieren, wie die das die nächsten 5 Jahre irgendwie wieder diese Schulden loswerden könnten. Und der andere Gastronom überlegt sich, ob es sich überhaupt noch lohnt, da diesen Club irgendwie nebenbei zu haben, weil er sicher ist, dass er jetzt in den kommenden 4 Jahren damit nur miese machen wird und ob er dann irgendwie in den 5. Jahr dann vielleicht wieder ein Plus machen könnte damit.
Es ist Gastronomie verrückt. Ist halt einfach, Gastronomie frisst einfach wahnsinnig viel Geld. Man hat halt immer die Bilder vor Augen von den Top-Gastronomen, ne, die Millionäre sind mit ihren, was weiß ich, Clubs und sonstigen. Aber das ist halt nur ein geringer Prozentteil. Also die meisten Gastronomen leben halt von der Hand in den Mund. Ne? Und du schaust jeden Monat, wie du über die Runden kommst. Und gerade kleine Geschäfte und Rücklagen bilden ist sehr schwer, dass du solche Zeiten auf da über längere Zeit abfedern kannst. Also wir haben halt bei uns im Betrieb Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, irgendwie noch unseren Straßenverkauf weiterzulassen, offen zu lassen, der uns über Wasser gehalten hat. Ohne wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir dastehen. Also auch wir machen miese, so ist es nicht. Man muss aber, glaube ich, auch sagen, es kommt sehr auf deine Kundschaft an, was du für einen Rückhalt bei deinen Gästen hast. Wir haben da Glück gehabt. Wir haben viele Gäste, die gesagt haben, hey, Leute, ich lasse im Monat 300 Euro bei euch, das kann ich jetzt nicht machen, hier habt ihr die 300 Euro. Also was ich einfach krass finde, dass Menschen einfach von selber sagen, hey, ja, ihr seid uns so wichtig und bitte, ich will, dass ihr weiter am Leben bleibt, nehmt bitte mein Geld und ich will dafür jetzt auch nichts haben. Ne? Also natürlich haben auch viele Gutscheine gekauft, was auch toll ist und es ist noch nicht das eingetreten, was ich befürchtet habe, dass alle Gutscheine gleichzeitig eingelöst werden, was ja dann auch nicht wirklich was bringt, wenn dann alle umsonst kommen oder umsonst speisen bei dir.
Ja, ist ähnlich wie ein Kredit.
Ja, es ist halt auf Raten zurückgezahlt, ne? Und du kannst halt nur hoffen, dass eben die Leute nicht alle im selben Zeitraum auf die Idee kommen, diese Gutscheine wieder einzulösen. Und wir haben halt auch sehr, sehr viel Stammkundschaft, die halt jetzt auch sofort wieder da ist, nachdem wir wieder aufgemacht haben. Und ich glaube, das ist ein Ding, was viele andere vielleicht nicht haben, die viel mit der Laufkundschaft kämpfen und vielleicht auch jetzt nicht so das Alleinstellungsmerkmal haben, wo die Leute sagen, ja, ihr müsst unbedingt da bleiben, sondern, mein Gott, wenn du halt zumachst, da sind noch 10 andere Cafés in der Ecke, ne? Also dann gehe ich halt zum nächsten, der noch offen hat.
Das stimmt, vor allem in München, wo die Vermieter ja sowas wie Leerstand gar nicht kennen.
Ja, auch da muss ich sagen, haben auch wir wieder Glück gehabt, ne? Dass wir einen Vermieter haben, der sagt, pass auf, ich komme euch entgegen. Lieber, ich weiß an euch, was ich habe und ich weiß, dass es schon sehr, sehr lange gut geht und lieber stecke ich mal ein paar Monate zurück und unterstütze euch damit, dass es dann auch wieder weitergeht, als dass ich mir dann vielleicht irgendjemand anderen ins Haus hole, wo ich eben nicht weiß, wie es mit dem läuft. Ne?
Ja, klar. Also. Der wird sich ja auch zur Schande der Nachbarschaft machen, wenn er das zulässt, dass das Lokal schließt.
Boah. Ja, also ich glaube, zumachen werden wir nicht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber es muss halt gerade jeder Gastronom kreativ werden.
Ja, aber Mai, gell? Ansonsten.
Ja, oh, jetzt haben wir die Stunde schon wieder durch, ne?
Ja, ich habe auch gerade auf die Uhrzeit geschaut. 1 Stunde 3 Minuten. Ja, einiges abgeklappert jetzt in der Zeit. Es war jetzt leider nicht so wahnsinnig viel Positives mit dabei, gell? Sonst haben wir.
Also ich habe auch noch ein paar positive Erlebnisse.
Ja, dann bitte hau mal was raus. Also sonst endet es auf so einer negativen, pessimistischen Note.
Mein persönliches Highlight der letzten Wochen, ich kann endlich mit meinem Handy bezahlen und es ist so toll. Es ist toll.
Aber wissen das die Demokraten, also der Demokraten-Chat?
Das ist mir völlig egal. Das ist, mein Gott, also auch ich möchte nicht, dass das Bargeld abgeschafft wird, aber es ist schon geil, wenn du im Endeffekt nicht mal mehr deinen Geldbeutel mitnehmen musst, wenn du aus dem Haus gehst. Ja. Weißt du, weil du halt einfach überall kurz dein Handy aus der Tasche ziehst und bezahlen kannst, also fast überall. Ne? Gibt natürlich auch Läden, wo es immer noch nicht geht.
Ja, geht es dann auch in Restaurants oder was?
Im Endeffekt geht's, also ich persönlich bin ja ein Apfeljünger und im Endeffekt geht es mit jedem Gerät oder mit jedem Geschäft, die Kreditkarten annehmen und kontaktlose Zahlungen anbieten.
Okay, aber läuft es dann über eins von diesen EC-Auslesegeräten? Oder wie kann ich mir das
genau, vorstellen? Du hast im Endeffekt hast du eine virtuelle Kreditkarte auf dein Telefon, die genauso funktioniert wie die kontaktlose Kreditkarte, die du in deinem Geldbeutel hast.
Okay, das ist abgedreht. Macht dir aber dann den Verlust von dem Handy noch schlimmer, wenn es dann mal wegkommen sollte?
Naja, also es ist ja recht gut geschützt, ne? Also so leicht kommt da ja keiner ran. Und das ist ja auch etwas, wo ich eben wieder sage, Handys klauen finde ich heutzutage völligen Schwachsinn, weil sollte mein Handy wirklich wegkommen, und also entweder ich habe es verloren, dann kann ich es über mein Laptop, über meinen Computer oder andere Geräte kann ich es orten und das kann es wiederfinden. Und wenn ich merke, okay, das wurde wirklich geklaut, kann ich das ja aus der Ferne sofort sperren. Und wenn ich möchte, kann ich das sogar so über die Entfernung so löschen, dass man damit gar nichts mehr anfangen kann. Also es ist halt, die moderne Technik macht da schon vieles möglich, ne?
Ja, das macht ja auch Sinn. Ich habe das damals auch so gemacht, als ich auf Reisen gegangen bin. Ich habe mir einen Dropbox-Ordner angelegt mit direktem Link zu der Ortungs- und Sperrungs- und was weiß ich was Seite von meinem Handy. Einfach für den Fall, dass wenn es wegkommt, kann es entweder orten oder ich kann es gleich sperren oder ich glaube, ich kann sogar auf die Kamera zugreifen. So ganz verrückten Scheiß auch.
Ja, du kannst Bilder machen. Du kannst auch nochmal eine Nachricht aufs Telefon schicken. So, hey, netter Mensch, der mein Telefon gerade in der Hand hat. Schön, dass du es gefunden hast. Du kannst es mir gerne zurückgeben. Weißt du, also wir haben viele Möglichkeiten. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man heutzutage immer noch Telefone klaut. Natürlich kann man das Ganze hacken etc. Die meisten Telefone wandern ja dann sofort über die Grenzen und sind einfach irgendwo verschwunden. Aber ich denke mir
da immer sehr, also ich selber als Fotograf muss sagen, also sehr, sehr gute Opfer sind Fotografen. Und die ja, wenigsten Leute sehen das, weil
man schleppt halt auch gerne ein halbes Jahresgehalt mit sich rum, ne?
Ja. Kann man echt von Glück reden, dass die Leute noch nicht so ein Wahnsinnsauge dafür haben oder so. Weil
ach, die Leute, die es drauf anlegen, wissen ganz genau, was du da mit dir rumträgst.
Also auf jeden Fall, ja, bin sehr froh um meine Versicherung, muss ich tatsächlich sagen. Ansonsten würde ich mit dem Ding gar nicht so durch die Gegend laufen, irgendwie teilweise auch. Einfach eben, wie du selber sagst, weil du halt wirklich einen Haufen Geld da irgendwie in der Hand hast, was dann gar nicht so bewusst ist.
Ja, das ist etwas, was mich persönlich von der Fotografie mit Spiegelreflexkameras weggebracht hat. Ich habe eine nette kleine Systemkamera, wenn die wegkommt, dann sind 400 Euro weg. Mein Gott, tut weh, aber
ja, dann musst du versichern, dann hast du die Sorge nicht, dann ist alles in Ordnung. Zum Beispiel, meine Kamera ist jetzt in Quellwasser baden gegangen.
Oh, das ist nett.
Ja, ich fand es auch schön. Also vor allem, weil sie danach auch noch gut durchgehalten hat irgendwie für das Shooting. Das hat sie dann noch geschafft. Aber auch am nächsten Tag ging sie dann auch wieder einwandfrei. Sie hat dann ein bisschen gesponnen am Tag noch. Oder ging sie einwandfrei. Aber ich konnte sie so einfach einschicken, weißt? Das ist halt eine Versicherung.
Und ja, das ist super.
Ist kein Ding. Falls ich einen Auftrag habe, kann ich mir ein Leihgerät holen. Also das sollte dich nicht von der Fotografie abbringen. Oder?
Na, ich habe ja, wie gesagt, ich fotografiere auch nach wie vor gerne, aber ich habe halt einfach, es ist halt mittlerweile mehr digital in der Kamera als mechanisch. Also mir ist sie auch schon mal ziemlich böse runtergefallen und sie hat im Endeffekt nicht mal irgendwie einen Kratzer davon getragen, was ich halt jetzt bei einer Spiegelreflexkamera wäre halt schon bestimmt irgendwas im Arsch gewesen.
Mhm. Es sei denn, du hast echt sowas ganz Außergewöhnliches. Na mei, okay.
Ja, jeder hat so seine Vorlieben, ne?
Ja. Ich kann meine Kamera halt nicht orten, sperren oder Nachrichten drauf schicken.
Das kann ich auch nicht. Also wenn meine Kamera weg ist, ist sie halt weg, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich tagelang Bauchschmerzen hätte, weil so viel Geld verloren gegangen ist.
Stimmt. Na gut, okay, dann beenden wir das mal an dem Punkt. Wir sind jetzt, glaube ich, auch gleich bei 1:10.
Ja, ist so eine nette Zeit, ne? 70 Minuten. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr uns wieder zugehört habt.
Habt ein Auge auf die Medien, was sich jetzt daraus entwickelt. Habt ein Auge auf die
Medien, ja. Ich glaube, das sollte ich zu meiner Abschlussphrase entwickeln.
Ja, aber vertraut keine Informationen aus dem Internet, Leute. Leute, echt.
Hinterfragt, macht euch selbst schlau und schaut, wo die Informationen herkommt, auf die ihr euch stützt. Kritisches Denken, Medienkompetenz ist etwas sehr Wichtiges heutzutage. Apropos Medienkompetenz, wir nutzen soziale Medien. Besucht uns auf Twitter, @steinundknorke.
Ja, unbedingt.
Ja, wir freuen uns über jeden neuen Follower und über jeden, der uns schreibt und vielleicht auf die Idee kommt, uns zu kritisieren oder sonstige Anliegen loszuwerden.
Das lad's doch nicht ein, um Gottes Willen.
Ach, sollen sie kommen.
Posten wir auch genug auf Twitter?
Ehrlich gesagt nicht.
Okay, für jeden neuen Follower werden wir wöchentlich posten. Täglich, nein, stündlich. Übertreibe ich es jetzt? Ich kenne mich mit Twitter nicht so gut aus.
Ja, das ist ja, ne? Du musst es ja nicht machen.
Ich könnte mich da auch ein bisschen etablieren, ist die Frage.
So, du hast die Passwörter. Lass die Sau raus.
Okay. Na gut. Dann also ja. Auch meinerseits danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören anregende Diskussionen und Inputs jetzt besonders auch zu den kontroversen Themen, die wir auch heute besprochen haben. Ist ja doch relativ viel dabei, wo es auch spannend ist, was ihr darüber denkt oder wie eure Haltung dazu ist. Ja, würde mich auch sehr freuen. Schlusswort.
In diesem Sinne, gehabt euch wohl einen schönen Tag, Abend, Morgen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.